Sie hatten den runden Tisch Verkehrliche Infrastruktur Schwäbisch Hall Hohenlohe eröffnet. Und da möchte ich von Ihnen wissen, welche Veränderungen Sie im Wahlkreis vornehmen möchten, um dort die Infrastruktur und die Mobilität zu verbessern.
Also zunächst brauchen wir eine bessere Vernetzung der verschiedenen Verkehrssysteme, die wir haben. Wir können nicht überall mit der Eisenbahn hinfahren, wir können nicht überall mit dem Bus hinfahren und auch nicht überall mit dem Taxi. Das ist auch eine Kostenfrage. Das ist ein Teil, dass man also Zubringerverkehre besser organisiert und die Fahrpläne besser aufeinander abstimmt. Das ist das eine. Zum anderen müssen wir natürlich unsere Schienenanbindung sehr, sehr viel mehr verbessern. Also Murbahn zweigleisig bauen, die Bahnhöfe erneuern, also Hessental und auch den Bahnhof in Hall. Und Waldenburg ist auch einer, der dazugehört, der ganz gruselig aussieht. Das sind so Dinge, die wir gefordert haben. Ausbau A6 ist jetzt im Bundesverkehrswegeplan, dass wir so dreistreifig ausbauen. Und dann bestimmte Ortsumfahrungen in Geildorf haben wir auch durchbekommen im Bundesverkehrswegeplan in vordringlichem Bedarf. Da müssen jetzt die Planungen ein bisschen angepasst werden. Das sind so Dinge, die wir dort besprochen haben.
Sie haben im Rahmen dieses runden Tisches auch eine Resolution an die Deutsche Bahn geschickt. Kam da inzwischen eine Antwort?
Wir haben Antwort bekommen vom Verkehrsministerium. Von der Bahn fehlt die Antwort noch.
Ein Bereich, der jetzt den ländlichen Raum natürlich auch betrifft, ist die Landwirtschaft. Wie könnte man die regionale Landwirtschaft stärken?
Indem man mehr regionale Produkte verkauft, was hier ja schon sehr gut passiert. Also ich bin zum Beispiel auch Mitglied in den beiden Dorfläden in Geilenkirchen und Gottwoldshausen. Da werden sehr viele regionale Produkte verkauft. Die Erzeugergemeinschaft ist ja da auch schon sehr gut unterwegs. Ich glaube, hier im Wahlkreis sind wir ganz gut unterwegs in der Geschichte. Aber man muss es noch besser und weiter verbreiten. Ich finde es auch oder fände es sehr gut, wenn zum Beispiel die Billigketten, also Aldi und Lidl zum Beispiel, auch regionale Produkte verkaufen. Das gibt's in Spanien. Die haben ganze Ecken, wo sie Produkte verkaufen, die aus der Region kommen. Und das ist eigentlich eine tolle Geschichte. In der Richtung, damit unterstützen wir natürlich die Landwirte. Wir sind ja hier fast gentechnikfreie Zone. Auch da sind wir hinterher, was die Glyphosat-Geschichte anbelangt. Bedauere ich sehr, dass in Europa jetzt die Genehmigungen wieder anders gelaufen sind, dass man es verlängert hat. Man braucht es nicht. Es gibt auch andere Methoden, das Unkraut zu vernichten.
Jetzt waren Sie aktuell in der Hospitalkirche, um über Gesundheitspolitik zu sprechen. Unter anderem ging es da auch um die Frage nach der ärztlichen Versorgung. Wie könnte man den Ärztemangel im ländlichen Raum bekämpfen?
Also wir hatten gestern dann eine relativ heftige Diskussion, weil die betroffenen Ärzte auf ihrer Niederlassungsfreiheit bestanden haben. Ich bin der Meinung, das ist ein Modell, was wahrscheinlich jetzt heutzutage nicht mehr funktioniert. Wir müssen gucken, dass wir in Richtung angestellte Ärzte gehen, also medizinische Zentren, in der Richtung Polikliniken und dass man auch gerade jungen Frauen, die in der Familiengründung sind, auch erlaubt, in Teilzeit zu arbeiten als Medizinerinnen und damit auch die Versorgung wieder sicherstellen. Wir müssen die Finanzierung der Ärzte gut hinbekommen, dass sie ein festes Einkommen haben und nicht über die Pauschalen Probleme haben, wie sie ihr Geld hereinbekommen. Also da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viel Diskussionsbedarf innerhalb der Ärzteschaft und innerhalb der Politik.
Sind Sie da auch für mehr Bürokratieabbau jetzt im Gesundheitswesen allgemein?
Sicher, natürlich. Also ich meine, die Dokumentationspflicht, die hat unseren, und das ist nicht nur im niedergelassenen Bereich der Fall, sondern auch in den Krankenhäusern. Die Dokumentationspflicht ist richtig hoch, auch im Pflegebereich, dass man alles dokumentieren muss. Das ist zwar wichtig, aber man muss es den Menschen vereinfachen. Wir haben vor vielen Jahren auch schon mal Dokumentationsassistenten als Beruf eingeführt, dass da auch den Ärzten etwas weggenommen wird an Dokumentation. Also es ist ein Riesenproblem. Wir müssen insgesamt unsere Gesetzgebung und unsere Dokumentationswissen, auch den Sprech, also das Deutsch, was wir verwenden bei uns in der Verwaltung, so verbessern, dass es der normale Mensch noch kapiert.
Die FDP bezeichnet sich als Europapartei. Ist das auch ein Titel, der jetzt auf die SPD gut zutrifft?
Ja, sicher. Also wenn wir gucken, wer der große Europäer war, vor fast 100 Jahren haben wir das ja schon angesprochen, eine europäische Vereinigung. Das hat auch Martin Schulz in seiner Rede zum Parteitag in Dortmund auch nochmal betont. Wenn man an Willy Brandt denkt, was haben die an die europäische Versöhnung? Das waren ja auch unsere Parteigenossinnen und Genossen, die sich dafür immer eingesetzt haben, weil wir auch in der SPD ja auch eine Europa-SPD haben. Wir haben auch eine sozialistische Internationale. Also da war eigentlich immer die Völkerfreundschaft im positiven Sinne immer ein großes Gut, was wir immer betont haben.
Welche Punkte sind Ihnen da auf internationaler Ebene sehr wichtig?
Also dass man zum Beispiel auf diplomatischem Wege versucht, Konflikte zu lösen und nicht mit Kriegseinsätzen. Das ist immer jedes gesprochene Wort, das sagt auch Steinmeier, ist immer besser, als wenn man mit Waffen aufeinander losgeht, weil das die Sache nicht verbessert, sondern nur verschärft. Wir müssen in der Entwicklungshilfe sehr, sehr viel mehr tun, damit die Menschen dort bleiben, wo sie eigentlich auch gerne bleiben wollen, weil jeder seine Heimat nicht gern verlässt, weil er dort die Sprache, die Kultur ist ja alles das, was zu ihm gehört und was ihm gefällt. Aber wenn er seine Heimat verlassen muss, weil Krieg dort ist und weil seine Kinder bedroht sind, weil er an Leib und Leben bedroht ist, dann kann man das verstehen. Deswegen müssen wir dringend gucken, dass wir da eine Befriedung hinbekommen, gerade im afrikanischen Kontinent.
Sie haben jetzt auch schon so ein bisschen das Thema Flüchtlinge angesprochen. Wie stehen Sie denn zu Merkels Flüchtlingspolitik?
Sie war, ich meine, es ist ja richtig, dass die Menschen, die hier sind, dass wir denen helfen müssen. Und sie hat allerdings die Konsequenzen ihres Satzes wahrscheinlich nicht richtig überlegt. Wir brauchen in dem Fall auch natürlich eine europäische Solidarität. Aber wir waren als Deutschland auch nicht europäisch solidarisch, als die Flüchtlinge alle in Italien und Spanien an den Außengrenzen der EU angekommen sind. Und die Länder, beide Länder, die ja nun wirtschaftlich nicht so großartig dastehen, echt überfordert waren mit der Unterbringung der Flüchtlinge. Und da hätten wir solidarisch sein müssen, hätten gesagt, okay, wir helfen euch. Und wir haben bloß alle immer auf Lampedusa und auf die anderen Lager geschimpft. Und das war nicht in Ordnung. Und jetzt haben die Italiener gesagt, okay, dann machen wir eben Dublin, setzen wir aus und ihr kommt dann alle nach Deutschland. Und das war die Konsequenz der Geschichte. Sind wir ein bisschen auch selber schuld.
Was halten Sie von so einem Punktesystem, wie man es zum Beispiel in Australien hat?
Das würde aber jetzt Einwanderungsgesetz heißen. Das heißt, wir wollen ja als SPD auch ein Einwanderungsgesetz, dass jemand sich bewerben kann, hier in Deutschland zu arbeiten. Wir brauchen ja in vielen Bereichen auch Fachkräfte und auch Menschen, die bei uns Arbeit aufnehmen, weil durch den demografischen Wandel bei uns auch die Arbeitsplätze, also die Angebote für Menschen, die dort arbeiten wollen, weniger werden. Also das heißt, wir haben weniger Menschen, die wo arbeiten können. Und deshalb brauchen wir das. Das ist Einwanderungsgesetz. Das andere ist natürlich Dinge, was Flüchtlingspolitik und Asylrecht anbelangt. Das steht bei uns im Grundgesetz und in der Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen müssen wir das natürlich nach wie vor einhalten. Aber wir würden viele Wirtschaftsflüchtlinge durch so ein Einwanderungsgesetz natürlich besser betreuen können. Und die hätten dann eine echte Chance, auch hier Arbeit zu finden.
Ein Punkt, den man auch im Wahlprogramm von der SPD findet, ist die stärkere Unterstützung von Familien. Durch welche Maßnahmen soll das umgesetzt werden?
Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist ein bisschen kompliziert. Das wird wahrscheinlich die Sendezeit hier übersprengen. Das ist die Unterstützung von jungen Familien, indem man ihnen ein erhöhtes Kindergeld gibt, das Kindergeld Plus macht, dass man sie von steuerlichen Belastungen entlastet, dass man zum Beispiel, was den Wohnungsbau anbelangt, ihnen günstigere Konditionen schafft, also das berühmte Baukindergeld. Also je mehr Kinder, umso mehr Geld und Zuschüsse bekommen sie, um sich Eigentum zu erwerben. Das ist das eine. Zum anderen müssen wir die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, haben wir ja schon auf der Agenda. Und die Manuela Schwesig, ehemalige Familienministerin, hat ja das auch begründet, das Elterngeld Plus zu machen, dass wenn beide Partner sich für die Betreuung der Kinder teilen, dass man dann auch sie finanziell besser einen Ausgleich bekommen und dass sie auch nicht ihren Job verlieren dadurch, sondern auch mal in Teilzeit gehen können. Das ist ein ganz großes Paket, um die Familien zu entlasten. Und was natürlich noch dazu kommt, dass wir bei wenig Verdienenden, die ja wenig Steuern zahlen, dass man sie auch von Sozialabgaben entlastet und auch vom Solidaritätszuschlag den wegnimmt. Das sind alles eigentlich Dinge, die jungen Familien zugutekommen.
Laut der Bertelsmann Stiftung könnten bis 2036 ungefähr 20% der Menschen von Altersarmut betroffen sein. Wie könnte man dagegen steuern?
Also wir haben ja zum einen die Grundsicherung. Das hat man schon den alten Menschen etwas geholfen, dass man eben automatisch die Grundsicherung bekommt und nicht jedes Mal, wie man so schön sagt, die Hosen runterlassen muss, wenn man Geld, Sozialhilfe beantragt. Das ist eine große Hilfe. Wir möchten aber so eine Art Lebensrente haben für geringe Renten, dass sie also einfach aufstocken und ihnen mehr Geld geben, dass sie einfach auch davon existieren können und nicht wirklich in der Armut fallen. Und wir haben, das ist natürlich auch ein politisches Problem, wir haben viele Frauen, die eben lange nur geringfügig gearbeitet haben in 450 Jobs, also Minijobs oder Midijobs und dadurch natürlich die Rentenansprüche sehr, sehr gering sind. Und wenn sich dann die Partner zum Beispiel trennen, ist es nochmal ein Problem. Also geschiedene Frauen oder verwitwete Frauen, die sind natürlich besonders betroffen davon. Und deswegen haben wir auch diese Idee dieser Lebensleistungsrente, ist ein blöder Begriff, aber dass man Menschen ein Leben im Alter gestattet, wenn sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und da eben sehr wenig Geld verdient haben, das muss man ausgleichen. Da sind wir einfach, ist der Steuerzahler letztendlich gefragt.
Sie als Partei wollen auch ein Arbeitslosengeld Q einführen. Was ist das und was bewirkt es?
Das Arbeitslosengeld Q heißt, dass wir die Menschen aus dieser Arbeitslosigkeit herausführen, indem wir sie qualifizieren, dass sie eine Chance haben zur Qualifikation und nicht irgend nur einen Kurs, sondern auch guckt, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten sie haben. Denn man hat früher ja das auch so gemacht, da haben sie halt mal irgendwie so einen kleinen IT-Kurs bekommen und damit war es das und letztendlich haben sie damit keinen neuen Job bekommen. Und deshalb, weil man da diese Qualifizierung passgerecht machen für den Menschen, den es betrifft. Und natürlich, wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann sanften Druck auszuüben. Komm, du hast doch noch eine Chance. Es gibt natürlich aber Menschen, die mit Handicaps und die kaputt sind und nicht mehr einstellbar sind. Denen muss man dann ein Leben ermöglichen, dass sie auch davon existieren können.
Ja, das passt ganz gut. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann haben Sie jetzt auch aktuell bei einer Rollstuhlwanderung von der Lebenshilfe Kreisheim mitgemacht und sich eben mit Betroffenen über Barrierefreiheit ausgetauscht. Was waren da Erkenntnisse aus diesen Gesprächen?
Also es ist so, dass ich selber ja inzwischen, weil ich im Verkehrsausschuss bin, mich einsetze dafür, dass auch in Fernbussen und diesen, also öffentlichen Verkehrsmitteln eine Barrierefreiheit da ist, dass die Menschen, die schon mal ein Handicap haben, dann auch noch mobil sein können. Die sollen ja nicht nur immer in ihren vier Wänden hocken. Und da gibt es eine Petition, die ist von NRW ausgegangen, dass wir in den Fernbussen und in den weitfahrenden Bussen eine Möglichkeit haben, dass E-Rollis mitfahren dürfen und dass die ein gewisses Standard haben, dass der Busfahrer nicht Angst haben muss, der kann da stürzen oder umfallen, wegrollen, weiß ich was alles. Es ist hochkompliziert, weil das Verkehrsministerium in Berlin immer sich verweigert hat, da eine gewissermaßen ein Standard oder einen Aufkleber auf den Rolli zu machen, dass der Busfahrer weiß, hey, der darf da rein und dann ist der entlastet von aller Verantwortung. So eine Positivliste gibt es bis heute nicht und deswegen haben wir diese Petition auch unterstützt und haben sie jetzt mit dem höchsten Votum ans Bundesverkehrsministerium überwiesen, dass die sich jetzt endlich mal darum kümmern kommen. Das war großes Thema bei der Rollstuhlwanderung, weil die Menschen natürlich, die können, auch wenn sie schwerst gehandicapt sind. Der hatten da einen dabei, der hat eine schwere Spastik, der fährt aber perfekt mit seinem E-Rolli durch die Gegend und steuert den, das könnte ich wahrscheinlich nie. Und warum soll dieser, der sich auch wirklich freut und da mal unterwegs sein kann, warum soll der eingeschränkt werden, bloß weil aus Kostengründen oder weiß ich in welchen Gründen die Menschen sich nicht mobil machen und die Fahrzeuge eben nicht barrierefrei sind. Das ist ein kleiner Punkt von diesen Dingen, um die wir uns da kümmern.
Dann noch eine ganz andere Frage. Welcher Punkt aus Ihrem Parteiprogramm liegt denn Ihnen persönlich besonders am Herzen?
Oh, da gibt's viele, aber ich denke, dass wir gucken müssen, uns geht es gut. Jetzt, den meisten Menschen geht es gut. Und wir müssen schauen, dass das auch so bleibt. Und das funktioniert nicht, wenn man stagniert und sagt, naja, ist alles wunderbar, ich muss mich um nichts kümmern. Wir müssen Visionen aufsetzen, dass wir sagen, wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Jugend, auch die Familienprogramme sind mir sehr, sehr wichtig, Familien, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach vorne bringen, die Ausbildung unserer Kinder voranbringen, dass die Kinder nicht in die Schule gehen können, weil die Eltern eine weiterführende Schule nicht mehr bezahlen können oder das Umfeld nicht mehr bezahlen können. Wir müssen schauen, dass die Zukunft für uns auch in den jungen Familien liegt und wir die Alten aber auch nicht zurücklassen, sondern sagen, also jemand, der lange gearbeitet hat, auch ein Recht darauf, auch im Alter vernünftig leben zu können und das alles zu bezahlen, was er braucht. Deshalb ist natürlich das große Wort Gerechtigkeit im weitesten Sinne. Und natürlich das zweite für mich wichtige Wort ist das Wort Respekt vor dem Nächsten. Das ist wichtig, egal was einer macht, was eine tut. Wir möchten alle so behandelt werden, wie wir auch gerne behandelt werden möchten. Und ich glaube, das hat man in dieser Gesellschaft ein bisschen verloren.
Vielleicht überschneidet sich da jetzt ein bisschen die Antwort, aber trotzdem noch meine abschließende Frage. Was ist Ihnen für unseren Wahlkreis besonders wichtig?
Dass der Wahlkreis, was die Infrastruktur anbelangt, nicht nach hinten runterfällt. Also das heißt, wir sind ja gut, wir haben Weltmarktführer, wir haben sehr, sehr gute, prosperierende, innovative Familienunternehmen hier. Aber wir haben ein absolutes Entwicklungsland, was die verkehrliche Infrastruktur anbelangt und auch die Internetversorgung, Breitband. Wir sind gerade unterwegs, das besser zu machen. Und dazu gehört natürlich Einkaufen, Ärzteversorgung. Also wir müssen gucken, dass wir das Gute, was bei uns an Technik, Industrie da ist und an qualifizierten Menschen, die hier wohnen, dass das unterstützt wird durch eine gute Mobilität im weitesten Sinne, dass wir hier unseren Standort erhalten und nicht alle Leute in die Außengebiete abwandern und die Firmen vor allen Dingen. Dann wäre es ganz schlecht und deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass hier die Menschen hier bleiben. Und das ist auch ein Stück von Gerechtigkeit für alle, die hier leben.